Dieser Podcast sollte chronologisch gehört werden. Das hier ist die vierte Folge von Geschmacksfragen. Wenn du noch nicht die erste Folge gehört hast, starte am besten dort.
Ja, dann Josef.
Ja, hier sind wir wieder.
Hier sind wir wieder. Schön, dass du da bist.
Finde ich auch, danke. Schön, dass ich hier sein darf.
Und wir haben für diese Folge erstmal was vorbereitet. Und da bitte ich jetzt einmal unsere Projektmanagerin Joyce zu uns ins Studio zu kommen. Oh. Und zwar ist es ja früh am Morgen. Und ich dachte, wir können ja ein bisschen frühstücken. Und was braucht man für Frühstück?
Weißbier.
Brötchen, in dem Fall. Ah, oder Semmeln, wie du sagen würdest wahrscheinlich. Semmel, und ein paar Brezen haben wir auch noch Joyce. Dabei. Und wie machen wir das denn jetzt? Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen Platzprobleme. Komm, ich hole die mal ein bisschen zu uns in die Mitte.
Upp. Elegant machst du das.
Nicht wahr? So. Und, was sagst du, sieht es appetitlich aus für dich?
Also ich würde auf Industrieware schätzen.
Ja, also wir haben jetzt hier vor uns gerade liegen drei Brötchen und drei Brezen. Mhm. Und ich kann dir so viel verraten, wir haben es von unterschiedlichen Orten zusammengetragen. Mhm. Du kannst ja vielleicht mal versuchen, ein bisschen optisch zu beschreiben, was du da siehst.
Also ich sehe zwei der Brezen, die voller Energie sind, die strahlen, die ein saftiges Braun haben. Ja? Mhm. Und eine ist so ein bisschen, die sieht nach Hangover aus, da geht es nicht so gut. Die ist ein bisschen blass heute.
Du darfst sie auch gerne in die Hand nehmen. Du darfst gerne mal. Okay. Ich meine, du bist ja Bäckerssohn.
Ja.
Das heißt, das hier ist ja wirklich jetzt dein Metier.
Sieht ein bisschen traurig aus, die Brezel. Die müssen wir halt aufpäppeln. Mal gucken, was die hat. Ja? Gut, also das ist die eine. Ich würde jetzt schätzen, Achtung, Tipp, dass eine dieser großen, strahlenden Brezen sehr leicht ist.
Dann fangst du mal an.
Guck, hab mich ziemlich verschätzt. Ist nämlich nicht leicht.
Die ist nicht leicht?
Die ist nicht leicht. Die ist leicht. Okay.
Dein Vater hat ja eine Bäckerei.
Ja.
Hat er auch Brötchen gemacht und Brezen?
Nee, Semmeln und Brezen hat er gemacht.
Ja, das ist da natürlich ein großer Unterschied.
Ja.
Worauf kommt es denn an? Worauf achtest du, wenn du jetzt sagst, was macht für dich ein gutes Brötchen aus?
Also von den Inhaltsstoffen her sehr, sehr ehrlich. Also wenig künstliche Zusatzstoffe, keine Allergene. Das ist quasi die Komposition, wenn du so willst. Und deswegen habe ich vorhin mit dem Gewicht so ein bisschen kokettiert, weil wenn du in so Ketten gehst, so Backshops, dann sehen die meistens ziemlich voluminös aus, sind aber sehr, sehr leicht, wenn in der Mitte Luft ist. Ja, und bei Semmeln im Speziellen erkennst du das an der Schwere der Semmel, dass das halt auch eine echte Semmel ist und nicht nur so ein Alibi-Gerüst.
Okay, ich fasse mal dieses.
Na, du lernst hier richtig an. Was.
Ich versuche ja auch ein bisschen was mitzunehmen.
Ja, endlich.
Diese Semmel zum Beispiel oder dieses Brötchen, das fasziniert mich, weil das ist wirklich, also das, hört man das?
Ja, das ist knusprig. Ist sieht auch knusprig aus.
Das kann man schwierig. Und?
Also ich riech mal. Ist eigentlich geil.
Riecht gut?
Ich mag diesen Semmelgeruch, weil der so quasi Flashbacks erzeugt.
Das war vom Netto Backshop, das Brötchen.
Das gut gerochen hat.
Das hat gut gerochen. Ja. Hat übrigens die Breze mit dem Brötchen zusammen knapp 60 Cent.
Ja, aber das war ja die Hangover-Breze.
Genau, die traurige Breze.
Das erklärt die 60 Cent, ja.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mich hat jetzt keins der Brötchen besonders überzeugt.
Also am schockierendsten finde ich diese Breze, ja, weil ich würde mich schämen, das zu verkaufen. Das ist auch so, bei uns, wenn wir Unternehmen zukaufen, bei Nutri ist immer eine der Due Diligence-Fragen, die ich habe, würdet ihr Produkte verkaufen, für die ihr euch schämt? Und es hört sich erstmal irgendwie unlogisch an, ja.
Sehr simpel.
Ja, sehr simpel. Ja, und da, wenn da ein energisches Nein kommt, ne, das so wirklich mit so einer Wallung aus den Leuten rauskommt, dann weiß ich, okay, da können wir weitersprechen. Ja. Und das hätte ich nicht verkauft.
Jetzt hast du gesagt, der Geruch von dem Brötchen hier, ich rieche auch mal kurz rein.
Bitte.
Das erinnert dich an Backstube.
Ja.
Ich würde gerne mit dir so ein bisschen zurückdenken, weil ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Ich bin nicht Bäckerssohn.
Aber aus dir ist ja auch was geworden.
Was anderes auf jeden Fall. Bäckerssohn anscheinend führt zu Unternehmer und Lehrerinnensohn führt zum Klugscheißer. Aber ich würde gerne mit dir so ein bisschen zurück in die Backstube gehen von deinem Vater.
Gerne.
Im Kopf zumindest.
Ja.
Und erzähl doch mal, wie war das früher als für dich als Kind, einen Vater zu haben, der Bäcker ist?
Schön war das. Ja, das sage ich aber mit einer gewissen Retrospektive. Ja, im Moment, weil ich mich auch sehr mit dem Thema auseinandersetze, ist es ein sehr warmes Gefühl. Ne? Ich bin nachts oft in die Backstube, so um 2 oder sowas. Ich habe immer schon ein bisschen komisch geschlafen und fand es einfach cool, diese Gerüche. Ja, also wenn du so echtes Handwerk, und das ist so ein richtiges Bouquet an unterschiedlichen Gerüchen, die ich dann mit den Produkten assoziieren konnte. Und das ist voll schön, ja, und voll warm. Und dann hatten wir auch immer so Backstubenfeste. Ja, und kamen dann Freunde und Bekannte und Lieferanten und Kunden. Und dann war die ganze Backstube voller Menschen und saßen vor den Öfen und haben gegessen und getrunken. Das ist etwas, das ist ein Teil, der mir viel bedeutet jetzt, ja, den ich damals wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen habe, weil es ja normal war. Und dann natürlich auch die dunklen Zeiten, die so ein bisschen reinkommen. Diese harte Arbeit, dieser finanzielle Kampf immer und dieses nicht vom Fleck kommen, das macht natürlich auch was mit einem Menschen. Und das war schon hart zu sehen. Also die haben immer gearbeitet, meine Eltern. Aber das war auch, da wir ja in der Bäckerei gewohnt haben, hab ich ja meine Eltern immer gesehen. Ja, und es waren ja nicht nur meine Eltern, sondern meine Oma und meine Großtante waren auch da und haben gekocht und geputzt und waren mal im Laden gestanden. Und das war normal, dass man immer arbeitet. Und sonntags sind wir immer essen gegangen zu einem Kunden, ne, zu irgendeinem Restaurant oder sowas. Mhm. Und das war auch cool. Ne? Haben sich meine Eltern so schick gemacht. Ja? Und dann sind wir dahin, weil das muss man auch machen. Man muss auch die Kunden besuchen. Also ich habe viel der Werte, die mir jetzt wichtig sind, da ganz unterschwellig mitbekommen.
Was sind das für Werte? Also dieses Miteinander, habe ich jetzt rausgehört?
Also Fleiß, mhm, ne? Das vergessen wir immer. Das unternehmerische Wert entsteht durch harte Arbeit und es gibt keine Abkürzung. Und der, der dir etwas anderes erzählt, lügt. Weil wenn du nicht hart arbeiten willst, dann wär kein Unternehmer. Ja? Wenn dir die Brutalität des Unternehmertums nicht gefällt, mach was anderes. Das ist weder besser noch schlechter, es ist einfach anders.
Es hat aber ja nicht geklappt für ihn. Also die Bäckerei gibt es ja heute nicht mehr. Mhm. Woran lag das denn?
Erzähle ich gleich. Ich würde nur einen Punkt nochmal anschließen wollen. Weil du gesagt hast, ich habe mir diese Werte aus der Backstube rausgezogen. Das stimmt zum Teil. Was aber im Nachhinein für mich noch krasser war, wir haben ja dann den Betrieb verloren und da wir in dem Betrieb gewohnt hatten, hatten wir kein Zuhause mehr. Und das war dann natürlich extrem einschneidend. Und mein Papa hat quasi von Tag 1 auf Tag 2 sofort jeden Job angenommen, den er bekommen konnte. Als Hilfskraft, als Putzkraft, als Spüler. Er war sich für nichts zu schade. Und er hat in einem höchsten Maße, ungesunden Maße, wirklich nur Stunden geschoben. Und das im Rückblick nötigt mir so viel Respekt ab. Also nicht zu jammern. Und jetzt komme ich zur Antwort deiner Frage. Diese Markttransformation und diese Supermärkte, die die Backwaren günstiger anbieten, das ist so gemein und das Leben ist unfair. So, fuck it, schütteln und weiter geht's. Und das ist so unglaublich einschneidend für mich gewesen, den das so zu sehen. Und der hatte, glaub mir, der hatte echt einen Rucksack zu tragen, mhm, mental. Und dann sagen, okay, ich habe aber eine Familie und da muss ich mich jetzt drum kümmern. Das ist schon Hut ab. Und um deine Frage zu beantworten, ich habe schon kurz angeschnitten, das war, dass es eine Zeit gab, in der Metzgereien, Bäckereien und andere Läden im Supermarkt konsolidiert wurden, ja, und sich die Leute den Weg gespart haben. Und dann gesagt haben, ich mache vielleicht Abstriche bei der Qualität, dafür kriege ich günstigere Preise und muss nur einmal in den Laden fahren. Und diese Transformation haben meine Eltern nicht kommen sehen. Und als sie da war, konnten sie kaufmännisch nicht damit umgehen.
Weil auch dann vielleicht die eigenen Werte dem im Weg gestanden hätten?
Ja, das gehört bestimmt dazu. Aber gleichzeitig gehört ja zum Unternehmertum eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Du musst ja mit der Transformation mitgehen oder noch besser, du gestaltest sie mit. Und der Teil, der war bei meinen Eltern nicht so ausgeprägt wie andere unternehmerische Werte. Also sie haben es nicht kommen sehen und als es da war, konnten sie nicht damit umgehen.
Und wenn wir jetzt sehen, sozusagen die Alternative haben wir ja hier sozusagen auf dem Tisch. Brötchen, Brezen von Bäckereiketten, von Backshops, von Supermärkten. Ist da was auf der Strecke geblieben? Haben wir was verloren?
Ja, jetzt kannst du zwei Perspektiven einnehmen, Chris. Du kannst sagen, wir haben etwas gewonnen, ja, weil du hast eine größere Vielfalt. Du kannst extrem günstig einkaufen und kannst satt werden. Eigentlich, du hast das ja auch, ich glaube, in unserer ersten Episode gesagt, das ist eigentlich eine Errungenschaft, dass du zu einem günstigeren Preispunkt satt werden kannst. Aber wir hatten eine Zeit, in der diese Passion verloren gegangen ist und die Wertschätzung dafür verloren gegangen ist, wo wir zu stark auf den Preis geachtet haben. Ich glaube aber, dass das eine Renaissance erlebt.
Wir haben in den letzten drei Folgen dieses Podcasts über die Probleme der Lebensmittelindustrie gesprochen. Wir haben uns mit der Schizophrenie der Verbraucherinnen und Verbraucher auseinandergesetzt, wie Marketing unser Kaufverhalten manipuliert, wie und warum gesunde Produkte im Supermarkt landen und was das mit uns macht, warum der Preiskampf uns auch schadet, welche Macht der Handel hat. Und die Lösungsansätze dafür klangen ja bisher eigentlich immer sehr ähnlich. Es geht um Fairness, es geht um Transparenz, um ehrliche Kommunikation, darum authentisch zu sein und um Verantwortungsbewusstsein, um Mut zur Veränderung. Da waren sich bisher alle einig und trotzdem klingt es ja auch zugegebenerweise einfach banal. Mhm. Und Josef, du hast ja mit so vielen Menschen für diesen Podcast gesprochen, aus den unterschiedlichsten Richtungen, mit unterschiedlichsten Perspektiven. Wir haben ja auch einige schon gehört. Und was die produzierenden Unternehmen angeht, legen fast alle ihre Hoffnungen auf den Wandel in die Hände der Startups. Die großen Konzerne sind so anonym, in so rigiden Strukturen verankert, dass dort nicht die Hoffnung auf Besserung liegen kann. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sogenannten KMUs, haben Erfahrung, haben das Handwerk, aber es fehlt oft an Innovationskraft und Investitionsmöglichkeiten, um aus dem System auszubrechen. Also hofft man, dass es die Startups besser machen. Wir wollen uns heute die kleinen und die jungen Player anschauen, die Startups und die KMUs. Viele setzen die Lösungsansätze, über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben, ja auch bereits um, aber nicht immer sorgt das auch für Erfolg. In dieser Folge steigen wir noch tiefer in die Branche selbst ein. Denn die Geschichte, die dein Vater erlebt hat, Josef, die passiert immer häufiger. Verlieren wir in Deutschland in der Lebensmittelbranche den Mittelstand? Verlieren wir die Traditionsunternehmen und das Handwerk? Welche Konsequenzen könnte das haben? Und vor allem, was können wir dagegen tun? Das schauen wir uns jetzt an in der vierten Folge von Geschmacksfragen. Und jetzt kommt der Jingle. Ich würde sagen, in der Zeit räumen wir mal das hier vom Tisch.
Gut, sonst hätte ich noch was dazu gesagt.
Ach so, dann sag doch gerne
was. Ja, dann sage ich noch was. Wenn ich auch mal drüber kommen kann. Neben den Punkten, die du jetzt angesprochen hast, die das Produkt und die Industrialisierung der Branche betreffen, sollten wir nicht vergessen, dass die Mittelständler auch diejenigen sind, die die Steuern zahlen. Du hast die Konglomerate, die extrem optimiert sind, die Milliardengewinne nicht hier in Deutschland in Steuern umzumützen. Das heißt, die tragen auch eine signifikante Steuerlast. Und deswegen sollten wir nicht vergessen, dass Mittelständler, unabhängig von unserer Branche, eine ganz wichtige volkswirtschaftliche Rolle spielen und das dürfen wir nicht gefährden. Jetzt kann der Jingle kommen.
Zuallererst müssen wir uns mal einen Überblick über den produzierenden Teil der Lebensmittelbranche verschaffen. Sie gilt als eine der am meisten heterogenen Branchen Deutschlands. Was produziert wird, wie es produziert wird, wie die Strukturen im Unternehmen sind, das ist sehr individuell. Fast 6.000 Unternehmen und eine 500.000 Beschäftigte bilden die Branche. Ich finde das wirklich krass. Jedes siebte Industrieunternehmen in Deutschland produziert Lebensmittel. 2/3 aller Betriebe sind ansässig in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ungefähr 90% der gesamten Lebensmittelbranche bestehen aus kleinen und mittelständischen Betrieben, die auch großteils im ländlichen Raum zu verorten sind. Das sieht erstmal auf dem Papier nach einem sehr diversen und starken Mittelstand aus. Leider sagt das nun nichts über den Erfolg der Unternehmen aus. Denn fast 50% der rund 200 Milliarden Euro Umsatz der Branche landet bei den 100 größten Unternehmen. Fast 20% sogar nur bei den 10 größten. Und natürlich gibt es auch in der Lebensmittelbranche ein großes Fachkräfte- und Nachwuchsproblem. Viele kleine, traditionsreiche Unternehmen müssen verkauft oder eingestellt werden, weil sie niemand übernehmen möchte. Den fast 32.000 Auszubildenden der Branche im Jahr 2008 stehen mittlerweile nur noch knapp 1/3 so viel gegenüber. Tendenz stark sinkend. Und die Kosten explodieren. Nicht nur im Supermarkt sind Lebensmittel in den letzten beiden Jahren sehr viel teurer geworden, auch die Rohstoffe haben massive Preissteigerungen erfahren. Und die Produzenten können diese Kosten nur schwieriger weiterreichen, weil der Handel auf niedrige Preise pocht, um den Kampf um die Konsumentinnen und Konsumenten zu gewinnen. Die Corona-Pandemie und Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Branche vor schwierige Herausforderungen gestellt. Rohwaren wurden knapp, Lieferketten wurden gebrochen und es wurde immer wichtiger, dass jedes Produkt auf den Anlagen auch den Deckungsbeitrag erzielt. Aber das Thema, das besonders die KMUs sehr stark trifft, sind die gestiegenen Energiekosten. Jedes fünfte Unternehmen musste bereits die Produktion drosseln oder Geschäftszweige deswegen komplett aufgeben. Bei einer Umfrage vom BVE Ernährungsreport gab die Hälfte aller befragten Unternehmerinnen und Unternehmer an, sollten die Energiepreise nicht wieder sinken, seien ihre Unternehmen insolvenzgefährdet. Die Hälfte. Und der Handel bleibt weiterhin hart, zeigt kein Entgegenkommen zur Rettung der Unternehmen. Mit anderen Worten, der Mittelstand der Lebensmittelindustrie ist kaputt. Wir stehen möglicherweise kurz vor einem ganz großen Knall. Und das, obwohl die Industrie gerade Jahr für Jahr Rekordumsätze berichtet. Hier passiert gerade etwas. Und man spürt die Anspannung. Denn du, Josef, du hast es selbst gesehen, selbst erlebt. Hier brechen Existenzen weg. Existenzen, auf die wir als Gesellschaft angewiesen sind. Existenzen, die gerade Angst haben müssen vor dem finanziellen Ruin und dem sozialen Abstieg. Und das, was dabei verloren gehen könnte, sind Wissen und Standards. Denn bei KMUs spielt das Handwerk eine große Rolle. Das sind oft traditionsreiche Familienunternehmen. Wir haben es ja am Anfang mit Bäckereien gehabt. Es macht einen großen Unterschied, wer das Brötchen backt, wie viel Qualifikation dahinter steht und wie viel Leidenschaft. BWLer sind halt keine guten Bäcker. Produktentwickler Matthias Fürl hat das auch klar gesagt.
Es gibt fast keine Bäcker mehr. Es ist einfach, der Lebensmitteleinzelhandel ist groß geworden, hat viel Handwerk natürlich auch wegrationalisiert, sei es jetzt aus preislichen Gründen, weil wir einfach mit den Großen nicht mehr mithalten können. Und das System haben wir ja immer noch. Also es gibt den Trend natürlich und es gibt viele, die umlenken, aber das muss man sich auch leisten können. Wir wissen, wie Lebensmittelproduktion geht. Wir wissen, wie wir selber in unserem Land, welche Vielfältigkeit wir anbieten können. Wir haben sehr gute Weine, wir haben sehr gutes Fleisch, wir haben sehr guten Käse, wir haben Tradition. Es ist nicht wie in anderen Ländern, wo das einfach gar nicht gelernt wurde, sondern wir hätten eigentlich die Kompetenz.
Das Wegrationalisieren des Handwerks bedeutet auch das Wegrationalisieren der Produktqualität. Man könnte fast meinen, wir entwerten Lebensmittel. Wir brauchen das Handwerk nicht nur für die Kleinbetriebe, die Bäckereien oder Metzgereien oder Restaurants. Auch in der Produktentwicklung sind wir abhängig von Wissen. Selbst total gesunde Produkte, die super billig sind, müssen schmecken. Sie sollten mehr sein als nur Nährstofflieferanten. Essen ist doch auch Genuss, ist Kultur und ist Identität. Es lohnt sich also, dem Mittelstand eine Stimme zu geben. Und das wollen wir in dieser Folge machen. Hören wir gemeinsam ein paar der Stimmen an. Aus unterschiedlichen Perspektiven. Ein Traditionsbetrieb, ein junger Unternehmer und eine Gastronomin.
Und vielleicht steigen wir ein, wenn Sie sich und den Betrieb kurz vorstellen wollen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das machen will.
Das macht immer mein älterer Bruder, weil der schon vorher da war.
Ah, okay, ja, gut. Ja, also wir sitzen hier als Klaus, das ist meine Person, und Werner Grasmeier. Wir haben ein mittelständisches Familienunternehmen, das hat begonnen in 1963, gegründet durch unsere Eltern, und ist entstanden aus einer kleinen Dorfmetzgerei. Wir sind dort als Kinder schon in dieser Metzgerei groß geworden, haben mit den Gesellen zusammen am Tisch gesessen und praktisch von Anfang an die DNA-Wurst in die Wiege gelegt bekommen. Wir mussten dort mitarbeiten, mithelfen, und ja, immer wenn die Luft mal sauber war, haben wir uns auch verkrümmelt und Fußball gespielt. Also alles so, wie das in einem Familienunternehmen üblich ist, und haben uns natürlich auch dadurch mit allen Mitarbeitern gut verstanden. Das war eine große Firmenfamilie in dem Sinne.
Grasmeier ist ein Metzgereibetrieb mit heute über 70 Mitarbeitenden. Sie produzieren Fleisch und Wurstwaren, sowohl für den Thekenverkauf in der Dorfmetzgerei als auch für Supermärkte. Zudem beliefern sie auch den Großhandel für die Verwendung der Produkte in der Gastronomie. Die Grasmeier-Brüder sind stolz auf ihre Tradition und ihr Handwerk. Aber sie haben über die Jahre auch Veränderungen der Branche miterlebt.
Wir hatten eine Dorfmetzgerei. Wir haben die Schweine und die Rinder von den benachbarten Bauern geholt. Dort, die haben wir gekannt. Wir haben gewusst, wie das Vieh gefüttert wird und von den Wiesen das Futter geholt wird. Und umgekehrt, unsere Mutter hat dann die verarbeitete Wurst und das Fleisch wieder an die Dorfbevölkerung oder an die Leute aus den umliegenden Dörfern verkauft. Also die Kunden waren uns bekannt und die Erzeuger waren uns bekannt. Das war in dem Sinne ein geschlossenes QS-System zur damaligen Zeit, wenn man das so nehmen will.
1989 haben sie den Betrieb übernommen und die Anforderungen des Marktes haben sich rapide geändert.
Immer mehr Bauern haben aufgehört. Wir mussten unser Vieh von immer weiter her holen und haben dann schon gemerkt, dass das mit dem Schlachten bei uns in dem Gebiet immer schwieriger wurde und dass sich das dann auch geändert hat. Wir haben ja schon geliefert, also Großlieferungen gemacht, und wir haben zum Beispiel auch im Rhein-Main-Gebiet Großküchen beliefert, und die haben ja damals noch die ganzen Keulen für Schnitzel und so mit Knochen bekommen. Die Köche haben sich das noch selbst ausgebeint, haben sich selbst die Schnitzel geschnitten, haben aus den Schwaden und aus den Knochen Soße gezogen, haben das alles selbst gemacht. Und wie wir dann so in das Alter kamen, dass wir gelernt hatten, studiert hatten, Abitur gemacht haben, gelernt hatten, da war das schon vorbei. Dann haben die schon die Sachen von uns bekommen ohne Knochen, ja, und geschiert, dann haben sie es geschnitten bekommen, dann kam schon die Zeit, dass sie die Schnitzel schon paniert bekommen haben, dann war eine Zeit, da wollten sie uns nicht mehr oder da konnten wir das nicht mehr, da wollten sie es nur noch TK als Convenience haben.
Jetzt haben Sie so ein bisschen beschrieben, wie sich das Bedürfnis vom Markt, vom Kunden verändert hat, hängt wahrscheinlich auch mit dem Fachkräftemangel zusammen, ne, dass nicht mehr so viele Leute dann auch Koch lernen wollten, nicht mehr so viel qualifiziertes Personal in der Küche war, deswegen die Produkte einfacher zu verarbeiten sein mussten. Wie bleiben Sie über jetzt dann die vierte Generation so nah am Markt? Wie funktioniert das?
Ja, wenn man mal sieht, wie sich das alles verändert hat. Also der Lebensmittelmarkt, der wird ja beherrscht von wenigen vom Einzelhandel jetzt mal, von wenigen Einzelhändlern, das sind vier große Konzerne in Deutschland, und auf der Herstellerseite sind es auch nur noch ganz wenige große Player, während dann, ich glaube, das sind in Deutschland ca. 40.000 mittelständische Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, die dann dieser Marktmacht von diesen vier großen Einzelhandelsgesellschaften gegenüberstehen. Und das wird schon schwierig, das wird sportlich, weil man überhaupt nicht mehr, diese Verhandlungsposition hat, als wenn es jetzt die großen Player wie Nestle oder Ferrero oder wer auch immer, die haben ganz andere Möglichkeiten als wir kleine Mittelständler. Wir müssen schon sehr stark auf die Bedingungen des Handels eingehen. Dann hat sich ja natürlich auch sehr viel verändert. Mein Bruder hat das eben schon angedeutet, auch in der Gastronomie, im Gastro-Großhandel. Früher war in so einer Großküche noch ein Geschwader mit Küchenangestellten, die, wie er das eben beschrieben hat, die Speisen noch von Grunde auf selbst gemacht haben. dort herrscht ja auch dieser Personalmangel. Also es wird ja immer stärker auf Convenience-Produkte zurückgegriffen. Und diese nationalen Convenience-Produkte spielen natürlich auch in diesem Großkonzernbereich eine Rolle. Und wir finden unsere Nischen in dem Sinne, dass wir jetzt die Kaderregionalität, also durch diese Großkonzerne geht ja sehr viel von Heimatverbundenheit, von regionaler Verbundenheit, von regionalen Rezepturen und Gerichten, das geht ja verloren, weil Deutschland lebt ja aus der Vielfalt. Ich bringe das immer an dem Beispiel, eine Leberwurst in Sachsen schmeckt anders als in Holstein und wieder anders als am Niederrhein. Also Deutschland lebt ja von der Vielfalt. Und wenn ich das mal mit Niederlande vergleiche, mit Holland, dort gibt es einen Anbieter für Leberwurst. Der macht Leberwurst für ganz Holland. Und das würde hier, diese Tendenz ist ja hier bei uns auch, wenn das in diesem Bereich der Konzerne sich abspielt, die machen dann nationale Produkte. Da geht die Regionalität und die kulturelle Vielfalt, die geht natürlich verloren.
Grasmeer setzt immer noch auf regionale Produkte. Sowohl was die Tierzucht angeht, als auch die Produktion. Und das wird wiederum sehr transparent auf der eigenen Webseite dargestellt. Die Brüder sagen selbst, dass sie glauben, dass sie das nur so machen, weil sie so aufgewachsen sind. Sie haben jahrelang den Wert dieser Arbeit mit eigenen Augen beobachten können. Bio-zertifiziert sind ihre Produkte aber nicht. Der Preisunterschied sei zu hoch, sagt Klaus. Sie sind trotzdem von der Qualität und dem Wert ihrer Waren überzeugt und haben zusammen mit dem Bundesland Hessen ein eigenes Qualitätssiegel geschaffen. Und Josef, ich glaube, wir können hier ganz transparent sein. Grasmeer ist auch die erste Übernahme von NutriUnited. Was hat dich denn an dem Unternehmen begeistert?
Also als erstes und vielleicht wichtigstes die Menschen. Also wenn du den beiden Brüdern zuhörst, die sind das Unternehmen. Und da schwingt so viel nicht nur Stolz, sondern Verantwortung mit. Also die versuchen jeden Tag irgendwie das Richtige zu tun in einer unglaublich komplexen Welt. Und wir hatten verschiedene Diskussionen in einer sehr familiären Atmosphäre und ich wusste relativ früh, also beim ersten Gespräch, das passt. Weil die erste Übernahme ist nochmal was anderes als die zweite, dritte, vierte, weil du damit einen gewissen Ton setzt. Und wenn ich zurückschaue in mein Leben, die Sachen, die nicht das Potenzial entfaltet haben, das sie haben, das in den Sachen steckte, hatte eigentlich immer mit den Menschen zu tun. Und deswegen bin ich so unglaublich dankbar, dass ich von den beiden Brüdern und den beiden Töchtern da lernen darf und wir zusammen jetzt den Grundstein gelegt haben, um da weiter wachsen zu können. Also es waren die Menschen, Chris.
Wenn wir jetzt über Übernahme reden, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen mehr Kontext geben zu dem, was denn NutriUnited eigentlich genau ist.
Ja, du hast ja vorher sehr eindrucksvoll über das Sterben der mittelständischen Unternehmen gesprochen und welche gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Folgendes haben kann. Und das ist ein unglaublich gefährlicher Trend, der da entsteht. Gleichzeitig finden diese Unternehmen keine neuen Käufer. Und jetzt könnte man sich fragen, warum brauchen die denn Käufer? Und das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Das erste ist Nachfolge. Es ist ein unglaublich harter Job. Und er ist gesellschaftlich nicht mehr so respektiert, wie das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Das heißt, die Nachfolge innerhalb der Familie ist schwieriger. Dann der zweite Grund ist die Transformation der Lebensmittelbranche. Wir haben ja dieses duopolistische System, das nur auf Preis schaut. Und die Konzerne, die zusammen mit dem Handel das kontrollieren, werden immer größer. Haben wir auch schon in Episoden davor gesprochen. Und diese mittelständischen Unternehmen werden da zerrieben. Die haben kein Gehör, die haben keinen Marktzugang. Und die können ihre Innovation nicht so in den Markt reinbringen, wie es für den Markt gut wäre. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass es dort einen Platz gibt für einen neuen Verbund, nenne ich das. Ein Zuhause für mittelständische produzierende Unternehmen aus unterschiedlichen Produktkategorien, die alle das Herz am rechten Fleck haben, wo viel Authentizität in den Betrieben vorhanden ist, ganz viel Herzblut. Und ich möchte diesen Verbund gestalten und aufbauen und mich auch vorne dran stellen, ja, so als Leader of the Pack sozusagen, sagen, und jetzt kommen wir, ja, und mit einer geballten positiven Energie in diesen Markt reingehen und sehr, sehr bescheiden und bodenständig Stirn zu bieten gegen die aus meiner Sicht unglaublich ungesunde Entwicklung. Und das ist das, was NutriUnited sein will. Und hoffentlich stecken wir damit nicht nur unsere eigenen Unternehmen an, weil die haben das ja schon, diesen Spirit, sondern schön wäre es, wenn wir die Konglomerate und den Handel auch zum Nachdenken bewegen würden. Das ist dieses intrinsische Ziel, das uns alle vereint.
Okay, also soweit jetzt erstmal der Transparenzhinweis. Einfach nur, dass euch allen klar ist, erste Übernahme von NutriUnited war eben Grasmäher. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Gespräch hattet, also du mit den Gebrüdern Grasmäher, war das ja noch nicht unter Dach und Fach, soweit ich weiß.
Richtig.
Und dementsprechend würde ich jetzt nochmal sagen, gehen wir nochmal rein in das Gespräch, denn du hattest es ja gerade schon gesagt, sie sind total authentisch und man hört ihnen super gerne zu, wie sie von früher erzählen und woher sie kommen und eben dieses Authentische, dieses Ehrliche, dieses auf Augenhöhe, das ist ja genau das, was wir in den letzten Folgen immer wieder als Lösungsansätze eigentlich erarbeitet haben für die Lebensmittelindustrie. Und sie haben ja auch ziemlich erfolgreich jetzt eigentlich ihre Nische gefunden. Trotzdem ist es nicht einfach für sie. Und also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, sie haben sich an unsere Regeln gehalten, die wir irgendwie hier gefunden haben und zack, der unternehmerische Erfolg kam einfach von alleine. Und einer der Gründe dafür ist, dass es nicht nur die Anforderungen des Handels natürlich gibt, an die man sich halten muss, sondern auch die Regularien der Politik. Und die sind für Sie auch nicht so leicht umzusetzen.
Ja, also wenn Sie mal sehen, dass diese ganzen Regulierungen, die heute herrschen, und die sind ja, die werden ja politisch auch in Zusammenarbeit mit einer bestimmten Lobby, werden die ja erarbeitet. Und diese Kriterien, die gelten eben für die Großindustrie. Und die werden dann auf die kleinen und mittleren Unternehmen runtergebrochen. Und das fällt uns immer schwerer, diese Vielzahl von Anforderungen erfüllen zu können. Ich will mal ein Beispiel bringen. Vor 20 Jahren, aber das ist nur ein ungefähres Beispiel, ist nicht hundertprozentig erwiesen, aber das ist von mir so eine Zahl. Da war an einem Kilopreis Wurst, war der Anteil Rohstoff, Fleisch, noch 62% und 38% Kosten. Heute ist das genau umgekehrt. Heute haben wir ungefähr 40% Fleisch und 60% Kosten. Und diese Kosten, die sind durch diese ganzen Auditierungen, Zertifizierungen, Arbeitsschutzbestimmungen, Brandschutz, also wir werden ja erschlagen von Regulierungen, die wir erfüllen müssen. Und wenn sie dann noch, der Deutsche ist ja nun mal preisaffin in seinem Einkaufsverhalten. Wenn sie dann schaffen sie das nur noch, indem Großstrukturen entstehen, damit das über eine Produktivitätssteigerung aufgefangen werden kann. Und das schafft der Mittelstand einfach nicht. Und das ist der Grund, warum das Mittelstandssterben auch einsetzt, weil diese Kostenoptimierung, so wie die Großindustrie, um diese ganzen Overhead-Kosten zu verteilen, das fiel dem Mittelstand immer schwerer und aus dem Grund geben dann auch viele auf, weil sie von der Kostenstruktur nicht mehr hinterherkommen.
Es ist eigentlich traurig so zu hören, ne? Chris, wenn du das mal überlegst, wenn man jetzt auch wieder diese beiden Perspektiven einnimmt, verstehe ich natürlich absolut, wie wichtig eine Kontrolle im Lebensmittelumfeld ist und wie groß der gesundheitliche Schaden auch ist, wenn du das nicht machst. Aber wenn du mal mit Bäckern oder jetzt hier mit einem Lebensmittelproduzenten sprichst, wie absurd diese Anforderungen sind, ja, und wie weit weg die teilweise von der Realität sind, ja, und welcher Druck da entsteht, ja, weil diese Kosten kannst du halt nicht auffangen. Und das kombinierst mit der Subventionspolitik, die wir schon angesprochen haben, dann hast du ein absolut politisch gewolltes Größerwerden der Betriebe. Du kannst nur noch über Skaleneffekte diese Preispunkte treffen. Ja. Und das halte ich für eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung.
Eine Entwicklung, über die wir auch in der nächsten Folge nochmal genauer sprechen werden. Dieses ganze, wie kleine Unternehmer reguliert werden, ist jetzt überhaupt nicht mein Thema, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe da überhaupt keinen Überblick dazu. Aber vor kurzem oder vor schon ein paar Monaten gab es da so ein Video, das viral gegangen ist. Und das habe ich dazu immer im Kopf, nämlich Markus Scheel, ein Wollunternehmer, regt sich über die Bürokratie auf seinem eigenen Hof auf. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Es ist auf jeden Fall legendär geworden. Wir hören ja mal rein. Es kommt übrigens aus der NDR Nord-Reportage, generell eine Sendung, die ich sehr gerne gucke.
Dann haben Sie mir jetzt einen Verwaltungslotsen zur Seite gestellt. Ein Verwaltungslotsen, der mich durch die Stromschnellen der unteren Verwaltungsbehörde. Ey Leute, hört euch doch mal selber. Da muss man sich, hört man sich also selber zu? Wenn ich nicht mehr mit Abitur nicht mehr in der Lage bin, mich durch die Stromschnellen meiner Verwaltung, die ich bezahle, die für mich da ist, mich da selber durchzulavieren, ja, dann können wir aufhören. Dann können wir es lassen. Dann können wir es lassen. Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken. Ich habe Bock, die Welt zu verbessern. Aber es muss auch, irgendwann muss auch mitmachen. Ansonsten können wir es lassen.
In meiner Bubble wurde dieses Video sehr viel geteilt. Natürlich vor allem wegen dem durchaus nicht abzusprechenden Unterhaltungsfaktors. Aber für viele, mich auch eingeschlossen, war das wirklich das erste Mal, dass das Thema Regulierung von ländlichen Betrieben wirklich in meinem Bewusstsein gelandet ist, Aufmerksamkeit bekommen hat. Markus Scheel wurde daraufhin in mehrere Talkshows eingeladen, um darüber zu sprechen. Und in Vorbereitung für diesen Podcast habe ich natürlich auch versucht, mich ein bisschen einzulesen. Und als Amateur kann ich da wirklich sagen, ich check da gar nichts. Da ist so viel, was geprüft, eingehalten und verwaltet werden muss, dass es mich überhaupt nicht wundert, dass es vor allem für kleinere Unternehmen schwierig zu stemmen ist.
Wir beobachten auf jeden Fall, dass die Bürokratisierung nicht weniger wird, sondern dass die mehr wird. Und dann sind ja Systeme entstanden, wie diese ganzen Auditierungssysteme, die sind ja in Ordnung, nur innerhalb der Systeme ist ja eine ständige Weiterentwicklung. Die schaukeln sich ja immer mehr hoch. Und je mehr die sich hochschaukeln, desto mehr Verwaltungsaufwand entsteht auch wieder dahinter. Also wir sehen das kritisch, dass wir eben auch von den Mitarbeitern, die interessieren sich heute lieber für einen Job in einem Auditierungsbüro, anstatt für einen Job im produktiven Bereich. Also die Leute im produktiven Bereich gehen uns verloren. Und wir stellen kein Produkt her in einem Auditierungsbüro, sondern wir haben noch unsere Werkstätten und dort müssen die Produkte erschaffen werden. Und da müssen wir politisch aufpassen, dass wir da nicht überziehen, sondern dass wir da mal, sagen wir, das Rad zurückdrehen, wird meiner Meinung nach schwer, aber dass wir da mal einen Stopp reinbekommen in diese ganze Entwicklung.
Das, wir haben ja in der Handelsfolge, Chris, haben wir ja die Zuhörer, die uns freundlicherweise zuhören, eingeladen, dass wir mal zum Robin gehen, ne? Mhm. Und mal einkaufen und sehen, wie man die Marktnachrichten durchbrechen kann. Und wenn ich der Familie Gras mir so zuhöre und aus diesen wirklich vielen Gesprächen, die ich mit Mittelständlern jetzt führe, würde ich eine Einladung an die Politik aussprechen. Kommt mal in so einen Betrieb mit. Und dann wirst du schon sehen, dass die mit dem Bus kommen müssen. Ja, weil du hast unglaublich viele Vorschriften, aber du hast auch ganz viele unterschiedliche Zuständigkeiten. Da kommt dann die Kommune, dann kommt das Landratsamt, dann kommt die Landesbehörde und dann kommt noch der Bund. Und dann fahren wir mit dem Bus dahin, ja, und schlagen da mal auf und dann sollen die mal sehen, welche Absurditäten das mittlerweile zur Folge hat. Aber ich glaube, dass die Politik im Allgemeinen da so weit weg ist von dieser Last, die man den Leuten da aufbürdet, ja, und man erdrückt sie. Und deswegen hier an dieser Stelle, ja, wir nehmen einen CO2-freundlichen Bus und machen mal eine Tour und fahren mal so Mittelständler ab. Und dann könnt ihr mal gucken, mit was sich die Menschen da den ganzen Tag beschäftigen.
Das klingt super.
Und kommst dann, du mit, Chris?
Ich komme natürlich gerne
mit. Du kriegst auch eine vernünftige Breze dann.
Und ich glaube, die Grasmeer-Brüder hätten auf jeden Fall auch einiges zu erzählen. Werner Grasmeer hat auch einen ganz klaren Wunsch an die Politik.
Ich würde mir halt wünschen, dass wir Klein- oder Mittelunternehmer wieder mehr die Eigenverantwortlichkeit nach oben kommt, die jeder für seinen Betrieb hat, dass wir nicht so überreguliert werden, dass für uns nicht die gleichen Brandschutzmaßnahmen oder die gleichen arbeitstechnischen Maßnahmen übergestülpt werden, wie sie für die Großindustrie gilt, sondern dass wir wieder mehr Freiheiten haben, dass wir uns mehr auf unsere Produkte mit unseren Mitarbeitern konzentrieren können und nur noch die Regularien erfüllen müssen, die wirklich auch sinnhaftig und für Unternehmen sinnhaftig ist, und dass man wieder mehr den Unternehmer schätzt
und
auch die Freiheit lässt und auch dem Unternehmer diese Eigenverantwortlichkeit.
Wenn man den Grasmeer-Brüdern so zuhört, dann klingt das eigentlich so, als wäre der Schritt nach vorne eigentlich eher ein Schritt zurück. Back to the roots, back to basics. Und ja, in den meisten Gesprächen konnte man das irgendwie raushören. Eigentlich würde man gerne ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Die Wahrheit ist aber, das geht nicht. Es wird nie wieder so sein, wie es einmal war. Klar, von der Vergangenheit so zu hören, das ist für den einen nostalgisch und für den anderen romantisch. Aber es ist eben Vergangenheit. Es ist vorbei. Und wir müssen uns keine Hoffnungen machen, dass wir dahin wieder zurückkommen. Aber das bedeutet nicht, dass die kleinen und mittelständischen Traditionsunternehmen sterben müssen. Sie müssen anders werden. Tradition und sich verändern passt natürlich nur irgendwie schwer zusammen. Aber im Grunde geht es darum, so viel wie möglich an die heutige Zeit anpassen, ohne seinen Kern, seine Mission zu verlieren. Hinter den KMUs, die ihre Nische finden und erfolgreich sind, stehen echte Unternehmer und Unternehmerinnen. Und Josef, da müssen wir jetzt nochmal über dein Buch Follow the Pain reden. Immerhin geht es ja darin um Unternehmertum. Eine Sache, die für dich einen erfolgreichen Unternehmer auszeichnet, ist, dass sie, Zitat, nicht ihre Idee lieben, sondern das Problem, das sie lösen. Kannst du das einmal genauer erklären?
Das mache ich sehr gerne, aber vorab möchte ich dir nochmal einen Dank aussprechen, dass du in jeder Folge versuchst, meine Stimmung zu drücken, wenn du sagst, es ist alles hoffnungslos. Aber du kriegst mich nicht kaputt, das wird nicht funktionieren. Was meine ich mit diesem Satz? Ich liebe das ja, mit jungen Gründerinnen und Gründern an großen, ambitionierten Plänen zu arbeiten. Aber oftmals sehe ich das, dass diese Jungunternehmer so verliebt sind in ihr eigenes Produkt. Und ob das eine Sinnhaftigkeit hat, ob es gebraucht wird, ist eigentlich sekundär. Und das ist menschlich nachvollziehbar, aber unternehmerisch gefährlich. Weil wir Unternehmer deswegen existieren, weil wir einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Das ist der ultimative Grund, warum es uns gibt. Ich stehe auch überhaupt gar nicht hinter dem Satz, dass Unternehmen existieren, um Geld zu verdienen. Ich glaube, dass dein ökonomischer Erfolg eine direkte Konsequenz deines gesellschaftlichen Beitrags sein sollte. Und deswegen ist es so wichtig, sich auf das Problem oder die Verbesserung zu konzentrieren, die man erreichen möchte. Wenn ich mir eine Sache rausziehe, neben dem, dass du meine Stimmung immer drücken möchtest, dass ich aus diesem Podcast mitnehme, ist, dass diese Herausforderung, vor der wir stehen, die ist so groß und so mannigfaltig, aber auch so wichtig, dass ich mir gar kein schöneres Problem vorstellen könnte, das es zu lösen gibt. Weil du läufst dann draußen auf der Straße rum und irgendwann, wenn man mal so träumen darf, also ich, der Optimist, du kannst mich gleich wieder runterbuttern, und du siehst, du hast einen Impact auf die Gesundheit der Menschen. Die Kinder werden nicht mehr so dick. Sie bewegen sich mehr. Da ist mehr Lebensfreude da. Das hat einen unglaublich großen Impact auf die kognitiven Fähigkeiten der Menschen. Wenn du dir mal dieses Ziel vor Augen führst, dann gibt's doch wenig, das schöner ist, als an so einem hehren Ziel zu arbeiten. Und deswegen nicht auf die eigene Idee konzentrieren, ein Lebensmittelkonglomerat zu schaffen, sondern auf den möglichen positiven Einfluss, den man auf die Gesellschaft hat, dass wir glücklicher werden, gesünder und länger leben.
Was ich auch an dem Satz "nicht die Idee lieben, sondern das Problem, das du lösen möchtest", fasziniert, oder also ich finde, da steckt einfach sehr viel drin. Gerade auch im Hinblick auf Innovation, weil eine Idee, die kann ja auch irgendwann aus der Zeit fallen, die wird einfach alt. Aber ein Problem, das entwickelt sich ja auch stetig weiter, das verändert sich im Laufe der Zeit. Also muss man vielleicht ja sogar irgendwann seine ursprüngliche Idee hinter sich lassen, um ein Problem wirklich lösen zu können. Und da steckt ja dann auch dein positiver Blick drin, dass man in allem Chancen erkennen und ergreifen kann und das ja auch mit Leidenschaft tun kann oder muss. Glaubst du, dass dein Vater mit seiner Bäckerei oder die Idee von seiner Bäckerei mehr geliebt hat als das Problem?
Meine Wertschätzung für meinen Papa ist ja hoffentlich klar geworden. Ich bin unglaublich dankbar für das, was der für die Familie geleistet hat und was er mir für Werte mitgegeben hat. Durch sein, nicht durch das Reden, sondern durch das Machen, durch das Haltung zeigen. Das möchte ich vorschieben, weil ich jetzt so einen kontroversen Satz reinbringen möchte. Mein Papa hat nicht unbedingt strategisch gedacht, als er die Bäckerei eröffnet hat, sondern er wollte einfach, kommt aus einem sehr, sehr armen Elternhaus. Er hat seinen Vater nicht mehr kennengelernt, er ist im Krieg gefallen. Meine Oma, also seine Mutter, hatte 2 Jobs, 3 Kinder, die sie alleine erziehen musste. Der hatte einfach den Wunsch, ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Und deswegen war der eher verliebt in die Idee, auf eigenen Füßen zu stehen. Und hatte nicht das, was wir beide machen können oder die Generation, die jetzt aufwächst, machen kann, hatte nicht den Luxus, strategisch in Markttransformation zu denken. Und deswegen war diese Bäckerei mehr für ihn als quasi nur ein Job oder ein fast abstraktes Werkzeug, um einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Er wollte einfach nur seine Familie ernähren.
Eher ein Lebenswerk als jetzt wirklich ein Unternehmen.
Genau. Ja. Und das hörst du ja auch bei der Familie Grasmeer raus. Ne? Die wollen einfach nur Arbeitsplätze schaffen. Sie wollen Produkte machen, auf die sie stolz sind. Du hörst auch, und das finde ich so unglaublich sympathisch, sie beschweren sich ja nicht über diesen Druck, der von allen Seiten kommt, sondern sie weisen ganz höflich darauf hin, dass das eine gefährliche Entwicklung ist und sind deswegen ja diesen Schritt gegangen, sich einem Verbund wie unserem anzuschließen, weil wir vielleicht durch die Größe und eventuell das Gehör, das wir bekommen, mehr erreichen können. Aber da ist so viel Positivität der Sache gegenüber vorhanden, dass mir das viel Respekt abzollt und gleichzeitig an meine Jugend erinnert.
Jetzt würde mich noch interessieren, ist das dein normaler Weg, um dich jetzt auf so eine Gründung wie jetzt NutriUnited vorzubereiten? Also wie gesagt, du bist Serienunternehmer, das ist jetzt nicht dein erstes Rodeo sozusagen, sondern deine wievielte Firma ist es denn jetzt?
Ist jetzt die 5. ja.
Die 5. Firma. Mhm. Und du hast ja allein für diesen Podcast mit ungefähr 20 Menschen gesprochen. Das ist ja wirklich eine Menge an Informationen und du bereitest dich ja offensichtlich extrem darauf vor, zu verstehen, was denn das Problem ist, was du auch lieben möchtest. Ist das der normale Weg?
Ja, ich bin wahrscheinlich vieles, aber nicht normal. Es war das erste Mal, dass ich so umfangreich meine Hausaufgaben gemacht habe. Die ersten Unternehmen, die ich gegründet habe, da bin ich reingestolpert. Also die Vita haben wir schon mal kurz angeschnitten. Ich war da sehr, sehr blauäugig und wollte einfach nur starten. Ich habe dann ja mit 16 gestartet und konnte dann mit 18 meinen Eltern ein neues Haus kaufen. Und das ist immer noch das Emotionalste, das meine unternehmerische Reise mir jemals schenken wird. Das wird auch nie mehr übertroffen werden. Aber dennoch war ich in den ersten Gründungen sehr, sehr getrieben, weil ich einfach so geschädigt war durch die frühkindlichen Erlebnisse. Das hat sich dann über die Zeit gewandelt, dass ich mir mehr Gedanken gemacht habe, okay, was will ich denn mit meinem Leben anfangen und welchen Einfluss kann ich denn auf die Gesellschaft haben, und habe dann auch meine Art und Weise, die Unternehmen zu bauen, geändert. Das Relair war ein Unternehmen, Technologieunternehmen, wo wir auch die Option hatten, das zu verkaufen und dass es irgendwo integriert wird oder dass es eigenständig bleibt. Und ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber 5, 6, 7 Jahre ist das jetzt her. Immer noch ein eigenständiges Unternehmen. Und das ist sehr, sehr schön. Dann haben wir einen Börsengang mit einem Energiemanagement-Unternehmen gemacht, um diese Eigenständigkeit zu erhalten, weil mir die wichtig ist. Aber trotzdem sind die immer aus einer gewissen Spontanität und Naivität geboren, diese Unternehmen. Und dieses Mal war es anders. Erstens, weil das Brett so viel dicker ist. Das ist wirklich, das ist schon ambitioniert, was wir uns vorgenommen haben. Deswegen wollte ich wirklich verstehen, gibt es eine Chance? Als erste Frage und als zweite Frage, bin ich der Richtige, dieses Thema anzugehen, weil ich ja von der Branche null Ahnung habe. Und deswegen habe ich mit so vielen Menschen gesprochen wie bei keinem anderen Unternehmen. Da waren insgesamt 200, um einfach mal so eine Idee zu bekommen, wie funktioniert dieses System und dann abzuleiten, okay, wie kann ich es denn verändern? Und dann sehr, sehr strukturiert mit dem Versuch, strategisch nach vorne zu denken, eine Architektur für das Unternehmen gebaut und erst nach wahrscheinlich 6-7 Monaten in die Umsetzung gegangen. Und das fühlt sich, kann ich dir sagen, Chris, jeden Tag ein bisschen besser an.
Jetzt hast du gesagt, du bist in die anderen Unternehmen so ein bisschen naiv reingegangen. Diesmal ja dann wahrscheinlich etwas weniger. Hast du Angst, vielleicht sogar ein bisschen, dass die Naivität nicht vielleicht sogar ein Grund für den Erfolg, den du hattest, war?
Ja, ich wurde in meinem Interview gefragt, ob ich denn jetzt einen Vorteil gegenüber jungen Gründern hätte. Da habe ich viel nachgedacht darüber, weil die offensichtliche Antwort wäre ja. Kapital zur Verfügung, ein größeres Netzwerk. Aber ich habe meine Jungfräulichkeit verloren. Und diese Naivität, also nicht hier mit dir, aber die unternehmerische. Und ich habe meine Naivität und dadurch die Leichtigkeit verloren. Also ich bin in dieses Thema schon mit einer gesunden Schwere gegangen, weil das sehr ernst ist, das Thema. Ich habe mir aber auch persönliche Gedanken gemacht. Also will ich das nochmal? Kann ich das nochmal? Bin ich mir um die Fallhöhe bewusst, ne? Wenn du, was ich ja vorhabe, wenn du Alarm machst, ja, speziell in einer deutschen Gesellschaft, ja, ist die Fallhöhe groß. Ja, und da gibt es bestimmt auch Menschen, die sagen, jetzt schauen wir mal, wie er sich da macht. Also sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und deswegen, als wir den Go Live hatten, also offiziell gestartet sind, das war im Mai, glaube ich, da war ich noch nervös. Und zwar gar nicht so nervös, ob das klappen wird. Also da habe ich, da habe ich ein gutes Verständnis. Aber ich hatte eine unbestimmte Nervosität, weil ich ja weiß, wie viel Scheiße jetzt kommt. Ja, weil ich ja das schon so oft gemacht habe, gehe ich nicht mehr so blauäugig in das Thema. Das wird schon alles irgendwie gut werden, sondern ich weiß genau, was kommt. Und deswegen ist diese Entwicklung für mich so schön, das ist jetzt sehr aus dem Inneren gesprochen, ich fühle mich jeden Tag wohler. Und ich merke, dass wir jeden Tag Progress machen. Und es gibt mir, auch wenn sich das jetzt absurd anhört, wieder Selbstbewusstsein. Ohne jetzt esoterisch zu werden. Aber ich bin ja hier aus einem Grund. Und der Grund ist nicht, dass ich jeden Tag auf einem Berg laufe oder, was ich niemals tun würde, irgendwie so ein Pina Colada am Strand schlürfen. Ich bin hier, weil ich einen Beitrag leisten möchte. Und das gibt mir persönlich auch sehr, sehr viel. Und ich mag das. Ja. Und ich mag das, dieses Against All Odds, ja, in diesen Wahnsinn da einzutauchen. Ja. Und das ist einfach, ich lächle schon, wo ich das sage, das ist einfach, ja, das ist wie so ein Kampf für die Sache. Ja. Und da gibt es doch nichts Erfüllenderes, als wenn du jeden Tag aufstehst, deine Wunden leckst und sagst, alright, bring it on again. Ja. Und du gehst wieder raus. Und dann hält dich nichts auf, Chris.
Wir haben in diesem Podcast ja auch schon häufiger das Bild David gegen Goliath benutzt. Also der Kleine kämpft gegen den Großen. Und da ist der erste Gedanke natürlich, dass David die KMUs sind und der Große sind die Konzerne. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dann ist der Vergleich schief. Das funktioniert so gar nicht. Das Ziel ist es ja nicht, den Handel auszuschalten oder die Großkonzerne in die Insolvenz zu treiben, sondern nicht die Idee, sondern das Problem lieben. Das Ziel ist es ja, die Probleme der Lebensmittelindustrie zu bekämpfen. Das muss eine Herzensangelegenheit sein. Man kämpft nicht gegen etwas, sondern für etwas. Und es geht nicht darum, die Grenzen zu finden, wer auf welcher Seite steht, sondern so viele wie möglich auf der eigenen Seite zu haben, um möglichst viel Impact zu haben. Wir dürfen nicht in die Falle tappen, einfach nur Rückschritte machen zu wollen oder unseren Maßstab nur an der Vergangenheit abzulesen. Bei Traditionsunternehmen steht natürlich oft die Tradition im Vordergrund. Und dabei geht es vielleicht auch zu oft darum, diese Tradition zu verteidigen, anstatt die Probleme anzugehen. Dieses "Das haben wir schon immer so gemacht" müssen wir überwinden. Wenn es um Innovation, um Fortschritt, um Neudenken geht, dann denkt man vor allem an die Startups. Die bringen frischen Wind in die Lebensmittelindustrie, weil man eben nichts vorzuweisen hat, wie man Dinge schon immer gemacht hat. Da muss erst der Platz und die Nische gefunden werden. Und der Hauptansatz für die Unternehmerinnen und Unternehmer ist es, ein Problem zu finden, das gelöst werden muss. Was interessiert denn gerade die Verbraucher?
Man redet so oft vom Verbraucher. Und wenn ich mir das mal überlege, Verbraucher verbrauchen, sind denn Lebensmittel wirklich Dinge, die wir einfach nur verbrauchen? Oder wenn ich mir das Wort Lebensmittel angucke, ist es ja ein Mittel zum Leben. Ich glaube, auch diese Sichtweise können wir wieder schärfen. Und jetzt komme ich so ein bisschen zurück auf dieses Thema, was du ganz am Anfang hattest, Industrie. Wenn man aus dem Blickwinkel jemanden als Verbraucher sieht, dann glaube ich, gibt es ganz andere Ansprüche, als wenn man dort einen Menschen sieht, der dieses Lebensmittel eigentlich dafür braucht, um gesund, groß, stark zu werden und den Körper irgendwo damit zu füttern für den Alltag.
Das ist Govinda Thala, Gründer von Planet V. Govinda hat schon viele Stationen in der Lebensmittelbranche hinter sich. Er war in der Industrie selbst, hat an nachhaltigen Lebensmittelverpackungen geforscht und hatte ein eigenes vegetarisches Restaurant. Später ist er dann ins Catering. Sein 2014 gegründetes Unternehmen Planet V bietet Fertiggerichte an. Bio, vegan und klimafreundlich. Sowohl in Kleinverpackungen für Verbraucher, Entschuldigung, ich meine natürlich Menschen, als auch für Food Services wie Kantinen. Dass er gerade das Wort Verbraucher nicht mag, kommt aus seinem Antrieb, seiner Motivation. Denn gerade Kantinen, Mensas oder Krankenhäuser verbindet man eigentlich mit minderwertiger Essensqualität. Und das ist ein echtes Problem. Ein Problem, das Govinda liebt und anpackt.
Wir müssen uns auch bewusst werden, dass gerade in der Gemeinschaftsverpflegung da entscheidend wenige oder einzelne Leute wie ganze Gruppen, sei das jetzt die ganze Schule oder das ganze Unternehmen oder Krankenhaus, wie die sich ernähren. Und da glaube ich, oder spüre ich zumindest, oder sicherlich auch andere Startups dann im Lebensmittelbereich, auch eine Verantwortung, da wirklich was zu machen.
Wir hören ja gleich mehr vom Govinda und auch von seiner Company. Und ich möchte da eine Sache vorschieben, Chris. Der Govinda ist zum einen, und das haben wir gehört und hören noch mehr, total intrinsisch motiviert. Er glaubt sehr an vegane Ernährung und er sieht aber gleichzeitig, wie schwierig es ist, gesunde vegane Ernährung zu bekommen. Und er kämpft den Kampf für diese Sache mit so viel Motivation und Antrieb, dass mir das unglaublich viel Respekt abnötigt. Speziell, weil er, was für das Unternehmertum normal ist, so oft schon auf die Schnauze gefallen ist. Ja. Und er schüttelt sich und steht wieder auf und kämpft den Kampf für diese Sache. Und er macht es in der Tonalität so freundlich und so inklusiv und nicht wertend und will über die Produkte überzeugen. Und das finde ich so unglaublich inspirierend. Und deswegen möchte ich, bevor wir ihn mehr zu Wort kommen lassen, einfach eine respektvolle Latte für ihn. Lanze.
Lanze für ihn. Respektvolle Latte brechen.
Weil er es einfach verdient hat. Ja. Und es gibt Menschen, die auf die unternehmerische Reise gehen und wo ich fühle und wo ich hoffe, dass sie erfolgreich sind. Erstens, weil die Sache wichtig ist, aber weil sie es menschlich auch verdient haben und der Govinda gehört dazu.
Ja, und gerade wenn er sagt, dieser Bereich der Food Services, dass es da eine Verantwortung gibt, die irgendwie keiner übernimmt, da erkennt Govinda darin ja auch eine Chance. Und die hat er im ersten Schritt noch nicht erkannt gehabt. Also es gab viel hin und her, bis Planet V tatsächlich seine Nische gefunden hat.
Wir haben ja angefangen in der Büroverpflegung. So, mit Automaten. Da war auch die große Herausforderung der ganzen Technik und Logistik dahinter. So, und dann kamen andere große Unternehmen, die mit mehr Geld dahinter viel schneller waren. Und schwupp, war es schwierig. Und dann sind wir da zurück, dann sind wir in den Handel gegangen, der sicherlich auch seine Chancen bot. Und dann kamen ein paar große mit günstigeren Produkten im ähnlichen Segment. Dann war es wieder sehr schwer. Und dann sind wir in den Food Service gegangen, den ich eigentlich ja auch schon kannte. Damals von der Catering-Zeit. Und da haben wir auch Schulen beliefert, Unis und so weiter. Und das ist eine ganz eigene Welt so. Und da würde ich sagen, haben wir dann den Nerv der Zeit getroffen und konnten uns da seitdem richtig gut entfalten.
Und das ist ja auch ein großer Vorteil von Startups. Man ist sehr wenig festgefahren, sehr flexibel in der Suche nach der eigenen Nische. Planet V ist im Handel gescheitert und musste sich neu ausrichten. Für ein Traditionsunternehmen könnte das Aus bedeuten. Aber als ein junges Unternehmen kann man auch sehr schnell Dinge in Bewegung setzen.
Die Industrie ist generell ein bisschen langsam, klar, wie es mit allen großen Schiffen ist, die wenden langsamer. Die sehen vielleicht auch nicht immer die Notwendigkeit. Und klar, die behaupten auch oft ganz großspurig so eine Sachen wie, hier, das wird sich nie ändern. Klar könnte ich da einige Unternehmen jetzt zitieren, was da so gesagt wurde, aber ist vielleicht, wenn wir ein bisschen anonymer bleiben hier, aber sowas. So, und dann sehen die da einfach nicht den Bedarf und wollen einfach über ihrem Kern bleiben. Und dann hat man als junges Unternehmen oder als innovatives Unternehmen und als Team, die was verändern wollen, wirklich eine große Spielwiese, auch was zu machen. Und die Verbraucher freuen sich letztendlich. Jetzt habe ich Verbraucher gesagt. Oh Gott.
Die Innovationskraft von Startups ist notwendig, um Wandel einzuleiten. Alleine das Mindset ist schon sehr anders, wenn man als Startup in eine Industrie reingeht. Man ist hungrig und experimentierfreudig. Und das Ergebnis ist im ersten Schritt noch nicht das Wichtigste. Profitabel zu sein ist ein Ziel, auf das man hinarbeiten muss. Es ist mit Sicherheit auch mit viel Stress, Existenzangst und Schmerz verbunden, aber auch eben mit einer anderen Energie, mit einem anderen Antrieb. Trotzdem muss sich ein Startup natürlich auch mit den gleichen Herausforderungen des Marktes auseinandersetzen, wie jedes andere Unternehmen auch.
Wir haben diese Regularien, wir haben diese Budgets in den einzelnen Bereichen. So, jetzt steigen die Kosten. Generell steigen immer die Kosten und ein kleines bisschen steigen auch die Budgets. Aber jetzt sieht man in den letzten paar Jahren, dass es durch die großen Energiekosten, Transportkosten eigentlich der Bereich sehr explodiert ist. Es gibt aber nicht ein größeres Budget. Das heißt, es wird alles weitergeleitet, letztendlich bis zum Produzenten. Der muss dann gucken, wie er damit klarkommt. Und kein Wunder, dass dann die Qualität der Lebensmittel drunter leidet. Und ich denke, wenn die Politik sagt, ich sage es mal jetzt so salopp, ich mache hier keinen Energiepreisdeckel, ich mache dies und jenes aktuell nicht, aus welchen strategischen Gründen auch immer. Ich glaube, da muss man bis zu Ende denken und sagen, da muss ich halt für die Zeit auch in den gewissen Bereichen die Budgets auch ändern, dass es nicht immer am Produzenten, wir sind jetzt Produzent, dann landet es meistens noch einen Schritt später beim Bauern, dass der drunter leiden muss, weil sich sonst nichts geändert hat.
An dieser Stelle möchte ich nochmal unsere Einladung an die Politik aussprechen, mit uns gerne CO2-freundlich durch die Republik zu reisen und mal Praxiserfahrung zu schnuppern, ja? Weil die Kleinen und die Großen, alle leiden sie und das ist, glaube ich, etwas, was uns der Govinda hat es gerade schön gesagt, was uns in den politischen Entscheidungsprozessen gut täte, wenn man mal zu Ende denken würde. Ja? Und deswegen gerne bei uns melden. Chris und ich sind auch sehr gute Hosts, was so eine Tour betrifft.
Ja, die Herausforderungen mit den Kosten klingen schon sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir schon gehört haben und benötigen dringend eine politische Lösung. Das zwingt einem, auch Kompromisse einzugehen als Unternehmen. Und das fällt einem jungen Unternehmen wahrscheinlich leichter als einem Traditionsunternehmen. Und als du, Josef Govinda, nach seinen Tipps für KMUs und Startups gefragt hast, hat er tatsächlich auch diese Kompromissbereitschaft ausgesprochen.
Eine Sache, die mir jetzt als erstes einfällt, ist, dass, und es geht vielleicht manchmal ein kleines bisschen gegen den eigenen Anspruch, aber dass man sich nicht die Ziele immer allzu hoch setzen sollte. Oder sagen wir mal, die Vision kann sehr hoch sein, aber die nächsten Ziele in Form von nächsten Schritten, die sollten aus meiner Sicht sicherlich gut geplant sein, aber eins nach dem anderen nicht ganz so hoch sein, weil sonst hat man das Gefühl, man kämpft immer gegen jemanden, der zu groß ist, und dann kommt man nicht voran. Macht man lieber am Anfang ein paar mehr Kompromisse, wohlwissentlich mit dem Ziel, auch die Kompromisse später wieder auszumerzen. Und immer mit dem Fokus, dass es ja letztendlich funktionieren soll. Was eigentlich ja auch eine gewisse Art von Nachhaltigkeit ist, weil wenn man was anfängt, wie soll man so schön, in Schönheit sterben, ist auch nicht unbedingt dann das Weisheitsletzter Schluss, gerade bei so einem wichtigen Thema.
Was treibt denn die, zum einen die Landwirte, mit denen du arbeitest, um? Und wenn du jetzt mal für ein Jahr Landwirtschaftsminister wärst, vielleicht in Brüssel, vielleicht in Berlin, vielleicht beides in Personalunion, was würdest du ändern?
Jetzt hast du gefragt, was würde ich machen, wenn ich da wäre? Manchmal würde ich auch sagen, ich bin vielleicht auch froh, dass ich da nicht bin, um manche Entscheidungen zu treffen, weil es halt von der einen bis in der anderen Richtung eine große Verantwortung liegt, weil ich kann natürlich nicht alles ummähen, was Bestand hat, nur um neue Sachen einzuführen und so weiter. Ich sollte aber auch aus meiner Sicht nicht zu lange an jeder Art von Vergangenheit hängen und an jedem Bestand und damit eine Innovation stoppen oder verlangsamen. Ja, und das ist die Balance zwischen den beiden Sachen und die große Frage, wie kann man die ändern? Eine Sache fällt mir jetzt so ein. Ich meine, das Bundesministerium heißt ja Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und ich denke, was auf jeden Fall schon mal spannend wäre, wenn man die beiden Bereiche trennt. Weil ich glaube, dass die sich nicht positiv beeinflussen. Weil das eine, was die Landwirtschaft braucht und sucht und die Schritte, die sie gehen muss, gehen nicht immer einher mit dem Stand der Wissenschaft, was die Ernährung angeht und was es da eigentlich zu tun gäbe. Ja, ich würde sagen, das würde ich ändern. Ich würde die Bereiche trennen und die sollen mal unabhängig voneinander ihre Ziele verfolgen.
Also Govinda ist natürlich kein Neuling in der Branche. Auch Planet V gibt es seit 10 Jahren. Aber die Innovationslust ist immer noch zu spüren. Und sein Wunsch an die Politik ist sehr interessant, denn das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zu trennen, könnte die Art und Weise, wie und für wen Politik gemacht wird, verändern. Es ist quasi das politische Gegenstück zu dem Wunsch nach mehr Eigenverantwortung von den Grasmeer-Brüdern. Aber schauen wir uns noch eine andere Facette an. Startups haben natürlich erstmal schwierigere Grundbedingungen, um gute Produkte herzustellen. Denn es fehlt an Erfahrung, die Kontakte, das Handwerk, die Tradition. Und das Handwerk kann in einem Startup auch nicht ausgebildet werden. Dafür braucht man Traditionsbetriebe. Deswegen schwenken wir noch einmal kurz rüber zu einem anderen Gespräch mit Katrin Wickenhäuser-Egger. Sie kommt eigentlich aus der Hotellerie, hat fast 20 Jahre die Hotels ihrer Eltern geführt. Seit 3 Jahren ist sie jetzt Vollzeitgastronomin. Die Gastronomie ist natürlich gerade von vielen Problemen betroffen. Seit der Corona-Krise ist es ein viel besprochenes Thema in den Medien. Katrin betreibt die Münchner Stuben, ein bayerisches Wirtshaus am Münchner Hauptbahnhof. Seit 2022 hat die Münchner Stuben sogar ein eigenes Festzelt auf dem Oktoberfest. Sie ist also sehr gebunden an den Standort München.
Also ich sage immer, du hast als Betrieb ja eine regionale, soziale Verantwortung für deinen Standort. Und das spielt vielleicht damit wieder hinein, dass wir Familienunternehmen sind. Also ich bin die 4. Generation. Wir sind seit über 110 Jahren an dem Standort im Bahnhofsviertel aktiv. Und ich glaube, das kommt damit dann auch automatisch, wie es dir dann auch weitergelebt worden ist von deinen Eltern und von deinen Großeltern, wie solche Geschichten entstehen. Und Regionalität steht für ein Miteinander ja auch am Ende vom Tag. Meine Lieferanten kennen mich, die kommen zum größten Teil oder eigentlich zu 100% aus München und dem ländlichen Raum drumherum. Da kennt man sich über viele Jahre, da kann man auch über Produkte mal sprechen. War es mal gut, war es mal nicht gut, müssen wir mal was anpassen wieder. Das sind doch gewachsene Beziehungen. Und das ist ja auch gerade das Schöne, finde ich, dass ich nicht einen ständigen Wechsel habe und nicht keinen Bezug mehr habe zu meinen Produkten, ne? Familienunternehmer arbeiten oft mit Familienunternehmern zusammen, weil wahrscheinlich auch die Mentalität eine ähnliche ist. Aber ich finde auch, ehrlich gesagt, bei den Produkten habe ich oft das Gefühl, dass da auch eine große Ernsthaftigkeit und ein großer, ehrbarer Umgang mit den Produkten auch stattfindet. Gerade wenn man in das Thema Fleisch hineinschaut.
Merkst du eigentlich, ne, wenn du jetzt dem Govinda zuhörst, der Familie Grasmeer oder jetzt der Katrin, die, auch wenn sie unterschiedliche Dinge machen, wertetechnisch sind die extrem nah beieinander. Ne?
Ja, sehr nah.
Das ist eigentlich ein schönes, verbindendes Element zwischen diesen unterschiedlichen Spielern in diesem System.
Familienunternehmen halten zusammen, unterstützen sich gegenseitig. Oft sind die Stützbeine von Familienunternehmen eben andere Familienunternehmen. Das birgt natürlich auch ein gewisses Risiko in sich, wenn der Mittelstand immer weiter wegfällt. Das könnte eine Kettenreaktion auslösen. Gleichzeitig stärken sie zusammen den Standort und bringen die so oft gewünschte Regionalität in den Produkten auf den Teller. Katrin Wickenhäuser-Eggers Münchner Stuben ist zwar ein klassisches bayerisches Wirtshaus, geht aber auch mit der Zeit. Die Speisekarte ist vielfältig. Auch für vegetarische und vegane Angebote ist gesorgt. Also alles sehr verwurzelt in München und in der Region. Dabei gibt es auch ein Thema, das die Rahmenbedingungen schwieriger macht.
Ich glaube, also das nicht nur zur Zeit, sondern generell ist, glaube ich, das Übergangsthema von den Generationen, wo es meistens ja immer um die Übertragungswerte auch geht. Gibt ja schon oftmals die Diskussion, warum man es nicht wie in Österreich machen kann, Erbschaftssteuer befreit. Ist ja immer die Thematik, warum muss versteuertes Einkommen immer wieder neu versteuert werden, was ja auch, finde ich, eine legitime Haltung ist für die Unternehmen, die wirklich hier vor Ort agieren. Und ich glaube, man hat halt öfters auch das Thema, gerade in der steuerlichen Behandlung, man wird hier in Deutschland versteuert, wir kommen ja nicht weg. Wir haben ja keine Möglichkeiten zu sagen, wir verlegen es an andere Standorte, wie es manch ein großer Konzern tun kann, weil wir es ja auch gar nicht wollen, weil wir es ja von unserer Identität her und auch gar nicht können. Es sind meine Wurzeln hier. Also ich bin so geprägt und es macht mir auch einen Mord Spaß. Aber ja, ich brauche halt trotzdem Bedingungen. Auch, ja. Ja, du brauchst trotzdem Bedingungen, dass es sich auch am Ende vom Tag natürlich auch noch wirtschaftlich lohnt. Also nur aus Luft und Liebe heraus kann man es nicht machen. Und das, glaube ich, fehlt manchmal in der Politik, dass man das versteht, dass man gerade diese Unternehmer, die diese große Liebe auch zu ihrem Standort haben und es ja hier auch wahnsinnig gerne machen, hier Arbeit, Kräfte beschäftigt, ausbildet. Ja, gerade das Thema Ausbildung ist auch so wichtig, dass man denen halt auch nicht die Freude nimmt.
Man kann schon irgendwie festhalten, dass sich die Mittelständler und die Familienunternehmen nicht von der Politik gehört fühlen. Mhm. Na, eigentlich schade.
Ich fand das jetzt auch sehr interessant, was Katrin da angesprochen hat, weil so das Thema Erbschaftssteuer, da kommen wir jetzt wieder in diesen Bereich, wo ich sage, da hatte ich eigentlich eine sehr vorgefertigte Meinung, aber man muss jetzt doch merken, dass die Themen dahinter komplexer sind. Dass eben Vermögen einfach nur über Generationen weitervererbt wird, was eben dafür sorgt, dass kommende Generationen von Superreichen nicht arbeiten müssen, eigentlich im Wohlstand, im Überfluss schwimmen. Das sind auch dann die Punkte, wo ich sage, wow, ich würde am liebsten das noch viel, viel höher machen. Wenn jetzt Katrin darüber spricht, dann verstehe ich ihren Punkt aber schon, dass Erbschaft dann anders vielleicht behandelt werden sollte, wenn es in der Region bleibt und einen Nutzen für die Region und den Standort hat. So richtig entschlossen, muss ich aber sagen, hat sich da meine Meinung noch nicht. Mich würde sehr interessieren, was du dazu denkst.
Oftmals habe ich das Gefühl, Chris, dass wir so fokussiert sind auf die Werkzeuge, die wir nutzen, um unsere Gesellschaft zu gestalten, dass wir ganz vergessen, was unser Zielbild hinter dieser Gestaltung ist. Und wenn man das Zielbild wieder in den Mittelpunkt stellt, wäre das wahrscheinlich zwischen euch beiden sehr kongruent. Ihr wollt beide gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ihr wollt beide eine nicht total aus der Balance geratene Vermögensverteilung. Ihr wollt beide, dass sich Antrieb und Arbeit auch lohnt. Und ich glaube, auch du könntest dich mit dem Gedanken anfreunden, dass wenn eine Generation extrem hart arbeitet, mit dem Antrieb, dass es der Familie besser geht, dass das auch in der nächsten Generation Wertschätzung findet. Und auch, dass eine Zerschlagung von Unternehmen, und wir reden ja hier nicht von weltweiten Konzernen, wir reden ja von einem Gasthaus, einem Hotel, das eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielt. Wenn das wegen der Erbschaftssteuer verkauft werden muss und du dann dort neue, um ein Klischee zu bedienen, Luxuswohnungen hättest, dann würdest du dich wahrscheinlich mit dem Gedanken auch nicht wohlfühlen.
Auf keinen Fall, ne?
Und deswegen wäre es aus meiner Sicht so viel zielführender, wenn wir, und das, ich weiß, dass das nicht dein Anspruch ist, aber wenn wir keine Neid- und Verteilungsdebatte führen würden, sondern eher darum uns kümmern, wie wir denn als Gesellschaft zusammenarbeiten wollen, weil das aus den Fugen gerät. Wir haben eine extrem ungleiche Vermögensverteilung und ich fühle, dass die Gesellschaft das ist eine Zerreißprobe, die wir haben. Und da müssen wir aufpassen. Und deswegen müssen wir das fairer gestalten und situativer anschauen. Und auch da wieder die Einladung zu unserer Bustour, dass die Politik sich die lokalen Bedingungen mehr anschaut und kontextualisierter entscheidet. Ja, weil du kannst ein mittelständisches Familienunternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und 1 Milliarde Profit nicht gleichstellen mit einem innerstädtischen Gasthaus, das viel für den Stadtteil macht. Ja, speziell jetzt, um auf die Katrin zu kommen, in der Lage des Hauptbahnhofs, das in vielen Städten eine schwierige Lage ist. Mhm. Ja, und deswegen muss man das differenzierter sehen.
Ja, und ich meine, diesen Punkt hatten wir ja auch bei den Grasmeer-Brüdern, dass man eben sagt, okay, auch die hatten sich ja nicht abgeholt gefühlt, weil sie sagen, wir haben die gleichen Auflagen eigentlich wie die Großindustrie. Also da gibt es offensichtlich eine Diskrepanz. Aber den anderen Punkt, die Fachkräfte, die Arbeitskräfte, das Thema Ausbildung, darauf würde ich jetzt gerne nochmal gesondert eingehen. Denn alles, was Katrin gerade gesagt hat, lässt sich von der Gastronomie auch auf das produzierende Gewerbe übertragen. Aber die Wichtigkeit von dem Personal, den hebt niemand so sehr hervor wie sie. Und auch dabei unterstützt sie, zumindest indirekt, auch andere Unternehmen in der Region. Denn Betriebe wie die Münchner Stuben sind eine gute Schule.
Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir uns leichter tun müssten, Mitarbeiter einzustellen aus unterschiedlichsten Nationalitäten. Also ich glaube, gerade der bürokratische Aufwand, wenn es um die Bleibethematik geht, gerade wenn es Flüchtlinge etc. in unserem Land sind. Also wir müssten schneller die Möglichkeit haben, Menschen bei uns arbeiten zu lassen. Weil wir sind gerade eine Branche, die auch niedrigschwellig ist vom Niveau des Bildungsstandards teilweise. Ne? Also wir können alle anlernen. Wir haben viele in den Küchen auch stehen. Das sind nicht alles gelernte Köche. Wir haben unsere Küchenchefs, aber wir haben viele Leute, die lernen wir auch gut und gerne auch an. Aber wir brauchen die Leute bei uns. Ja? Wir sind nun mal noch eine personalintensive Branche.
Da zeigt sich wieder, welche Chancen auch in dem mittelständischen Unternehmen liegen. Also auch die Grasmeer-Brüder haben ja da nicht so drüber gesprochen, aber die betreiben eigentlich Ansiedlungspolitik, wenn du das so willst. Ja, bringen Leute ins Land, würden gerne viel, viel mehr mit Flüchtlingen arbeiten, ja, aber das ist ein bürokratischer Wahnsinn, der da entsteht, ja, den wir jetzt, glaube ich, nicht eingehen könnten, weil wir ansonsten einen Politik-Podcast machen müssten. Aber was ich da unterstreichen möchte, ist, dass das ein solch tolles Integrationswerkzeug ist und die Menschen in Lohn und Brot und Sinnhaftigkeit gibt. Ne? Und speziell, was die Katrin anspricht, wenn du am Gast arbeitest, dann kriegst du die Kultur mit, du lernst die Sprache. Das sind so viele weiche Effekte, die da mitkommen. Und irgendwie liegt das brach. Ja? Und das ist gesellschaftlich nicht gesund, Chris.
Und genau da hätte ich auch die Hoffnung bei mittelständischen Unternehmen, weil also dieses, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, du nennst jetzt
Standort- und Ansiedlungspolitik.
Ansiedlungspolitik, die sie da betreiben. Jetzt könnte man natürlich, ich komme da jetzt wieder natürlich aus der negativen Perspektive.
Ach nee, das ist ja mal was Neues.
Was Überraschendes für zwischendurch. Aber wenn man sich jetzt so die Skandale anschaut, zum Beispiel, die es bei Tönnies gab, die wir ja auch hier im Podcast hatten, das hatte ja dann auch teilweise eben damit zu tun, dass Billigarbeiter aus fremden Ländern in das Land geholt wurden, um eben dort für ja unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Und da wäre meine Hoffnung auch durchaus größer in den mittelständischen Unternehmen, dass eben diese Jobs fair sind und dass das eben auch auf Augenhöhe funktioniert und man dort eine faire Bezahlung bekommt. Das alles ist ja dann oftmals auch eher ländlich orientiert, wo dann vielleicht auch die Wohnraum günstiger ist und dass es dann ja vielleicht ein bisschen ja, familiärer abläuft als eben in Großbetrieben.
Ich kann ja vielleicht eine kurze Anekdote erzählen, die mich menschlich sehr berührt hat, als wir die Betriebsversammlung hatten bei der Familie Grasmer im Betrieb. Da habe ich mich den Mitarbeitern und den neuen Kolleginnen vorgestellt und habe darum gebeten, dass man sehr, sehr offen Fragen stellt, dass sie mir Sorgen mitgeben. Und das war aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen ein für mich sehr, sehr schönes Erlebnis, weil das wirklich unglaublich familiär war, sehr ehrlich, sehr emotional im positiven Sinne. Und ich bin da rausgegangen mit so viel Respekt, weil ich diese Wertschätzung, die die Familie gegenüber den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen hat, so gespürt habe. Und zwar nicht nur in der Emotionalität des Moments, sondern wir haben dann auch darüber geredet, wir haben ja zusätzliche Grundstücke miterworben, wie wir denn potenziell neu investieren können, ob wir neue Mitarbeiterwohnungen schaffen können. Und das finde ich so sympathisch, weil du veränderst Leben. Also da kommen Menschen in dieses Land, die viel Antrieb haben, die Hunger haben und die Wohlstand schaffen wollen. Und gesellschaftskritisch könnte man anmerken, das ist in der Breite unserer Gesellschaft nicht mehr so verankert, wie das vielleicht vor 30, 40 Jahren war. Ob des Wohlstands, den wir genießen dürfen. Aber da kommen diese Menschen mit ihren Familien und arbeiten hart und haben eine Loyalität und eine reziproke Dankbarkeit. Das ist so schön. Und das ist ein gesellschaftliches Sprungbrett, weil die ja nicht für immer dort arbeiten müssen. Die können das. Und das ist auch sehr schön. Aber die Familie kann sich auch weiterentwickeln oder umorientieren. Und das sind diese ganz kleinen Heldengeschichten, wo du wie gegen diese Windmühlen kämpfst, gegen diese bürokratischen Windmühlen, sagst, zum einen brauche ich das, weil wir Deutsche das ja alles nicht mehr machen wollen. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Und zum anderen ist es so wunderbar, wenn du die Leben der Menschen, mit denen du arbeitest, zum Positiven verändern darfst. Und deswegen würde uns das gut tun, mal in die wunderbaren Niederungen der mittelständischen Betriebe einzutauchen und zu sehen, was die eigentlich leisten. Ja, die labern ein bisschen weniger als die Politik und setzen um. Und da könnten wir uns mal ein Beispiel nehmen.
Ja, und wenn du jetzt sagst, wir Deutschen möchten es irgendwie nicht mehr machen, gerade wenn wir dann auch an jetzt eine jüngere Generation denken und vielleicht wieder auf den Anfang des Podcasts mit den Brezen und den Semmeln zurückkommen. Ich frage mich auch, hätte ich Lust, Bäcker zu sein, wenn das Produkt, was ich mache, eben nicht das ist, hinter dem ich stehen kann? Und wenn ich am Ende Produkte verkaufen müsste, die ich selber nicht essen würde? Und da wäre jetzt meine Frage, würde nicht vielleicht mehr Leidenschaft für diese Themen auch wieder mehr Leute motivieren, das selber auch zu folgen, da reinzugehen?
Ja, Leidenschaft ist grundsätzlich eine wunderbare Motivation. Und dennoch muss man ja ehrlich sein, dass das harte Arbeit ist. Mhm. Ja. Und ich möchte das der Generation der Jungen gar nicht vorwerfen, dass sie die Möglichkeiten, die sie haben, nutzen wollen und dass sie sich verwirklichen wollen. Zum anderen ist es auch so, dass es gibt wunderbare Bücher über die Relativität von Glück. Ja, dass das Glück immer eine gewisse Absprungsbasis hat. Und du kannst so viel Erfüllung fühlen als Familienvater, wenn du aus dem Ausland kommst und hier einen neuen Wohlstand für deine Familie erzeugst. Und dieses Glück, glaube ich, diese Chance, die man da bekommt, das fühlen wir gar nicht mehr so sehr, weil wir so wohlstandsverwöhnt sind. Und auch nicht wertend. Ja, das ist ja okay so. Das ist ja etwas, das die Gesellschaft sich erarbeitet hat. Aber ich sage das deswegen, weil diese Menschen mit großer Leidenschaft für die Sache sich einbringen und Leidenschaft zum Produkt, aber gleichzeitig auch einem großen inneren Antrieb. Und dann entsteht auch Wunderbares. Ja. Wenn du das aber rausnimmst und dieses Familiäre und dieses Menschliche rausnimmst und dich industrialisierst und alles anonymer wird und die Distanz größer, dann wird automatisch die Distanz zwischen deinen Mitarbeitenden und dein Produkt und dein Betrieb auch größer. Und dann hast du diese Bindung nicht mehr. Ja, und dann fehlt was. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du diese Passion, Liebe, Leidenschaft, das schmeckst du. Und deswegen haben diese mittelständischen Unternehmen eine Superkraft, die sie in Zukunft auch besser nutzen werden.
Ja, wir wollten in dieser Folge ja verschiedene Perspektiven aus dem Mittelstand der Lebensmittelbranche zu Wort kommen lassen. Und ich glaube, es ist jetzt die längste Folge geworden, die wir bisher gemacht haben. Ich hoffe, man hat einen guten Eindruck bekommen von den Herausforderungen, von dem Handlungsbedarf. Lass uns jetzt noch mal kurz über mögliche Lösungsansätze reden. Und da gehe ich jetzt noch mal so ein bisschen in der Perspektive anders und zwar so ein bisschen wieder zurück zu den Verbraucher, sagen wir nicht, zu den Konsumentinnen, Konsumenten, zu uns im Grunde. Denn das Thema Familien- und Traditionsunternehmen fasziniert mich sehr. Und anders als du habe ich da jetzt nicht eben eine persönliche Geschichte in der eigenen Familie, außer vielleicht, dass ich früher meine Großeltern oft besucht habe und dann haben wir immer in einem Wirtshaus gegessen. Meine Großeltern haben sogar in einem Seniorenstift gewohnt, den das Wirtshaus selbst aufgebaut hat. Und das war sozusagen ein Anbau. Und das Essen war fantastisch. Eigentlich natürlich fantastisch sogar. Damals habe ich immer Zwiebelrostbraten mit Käsespätzle gegessen. Und das hat mich so begeistert, dass wenn ich dann da reingegangen bin mit meinen Großeltern, meine Oma kannte gefühlt alle beim Namen, das ganze Personal, auch die ganzen Gäste. Und überall hingen alte Fotos von lokalen Sportmannschaften und Pokale. Man hat einfach gespürt, dass hier eine, jetzt sehr neu deutsch gesprochen, Community ist. Man sehr viel Wert auf das Miteinander legt. Es war immer sehr herzlich, null anonym und dann lässt man sich davon ja auch anstecken. Ich lebe jetzt in Hamburg und das ist wirklich eine Großstadt. Und das Wirtshaus war in Krumbach in Bayern. Das ist wirklich keine Großstadt, das ist wirklich klein. Und Hamburg hat zwar sehr, sehr viel Charakter, finde ich, gerade für eine Großstadt, aber dieses Gefühl aus diesem Wirtshaus, das kenne ich hier einfach nicht. Ich bin auch in Hamburg nicht groß geworden, ich bin hier zugezogen und das gibt es so für mich nicht. Also für mich nicht, muss ich auch wirklich betonen. Aber ich finde das wirklich schade. Und das, dieses Gefühl, das darf natürlich nicht verloren gehen. Und es lohnt sich natürlich auch dafür zu kämpfen. Und wenn man in so einer Situation ist, wie ich in dieser Wirtschaft, dann fällt es einem auch sehr leicht. Also diese Herzlichkeit, das überträgt sich ja auch sofort. Und mit diesem Gefühl, da tut es ja dann auch nicht weh, dafür Geld auszugeben. Vielleicht sogar mehr Geld auszugeben als woanders. Und das ist ja dann vielleicht sogar der Zauber von dem Ganzen. Familienunternehmen unterstützen Familienunternehmen mit den gleichen Werten und halten sich so gegenseitig im Markt. Und Familien unterstützen auch Familienunternehmen. Das muss so erhalten bleiben. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, wir brauchen die Innovationskraft von Startups, weil der Markt an vielen anderen Stellen eben nicht so funktioniert. Dieses Vertrauen, das Traditionsunternehmen eben durch ihre Tradition haben, das muss man eben auch erstmal untereinander aufbauen. Und das geht eigentlich nicht, wenn die Macht im Markt so ungleich verteilt ist. Wenn wir aber zurückblicken auf das, was wir vorhin gesagt haben, nämlich dass man nicht gegeneinander kämpfen sollte, sondern für etwas kämpfen, dann kann man sich zusammentun.
Was natürlich auch noch eine Chance wäre, um den Mittelstand oder die kleinen Unternehmen in unserer Branche besser nach vorne zu bringen oder sich besser im Markt zu positionieren zu können, wäre, wenn man sich irgendwo zusammenschließt. Dass man also mit mehreren Firmen zusammenarbeitet, der eine macht das gut, hat eine Produktionsanlage zum Beispiel, kann jetzt mal für uns sprechen, wir können sehr gut Fleischwurst, wir sind auch bekannt für Fleischwurst, wenn bei uns in der Region das Wort Fleischwurst fällt den Leuten Gras mehr ein, das ist sehr gut und können das sehr produktiv auch herstellen, sage ich mal so. Haben einige Produkte, wie zum Beispiel Konserven, ja, die wir sehr gut herstellen, was auch sehr nachgefragt ist, nicht nur bei Corona, sondern Konserven sind sehr gut nachgefragt, Wurstkonserven können die herstellen, aber nicht, wir stellen die her, wir können die aber nicht im größeren Rahmen herstellen, weil wir dafür dann wieder die Regularien nicht erfüllen. Und wenn, dann gibt es aber bestimmt wieder Betriebe, die auch ein Riesensortiment haben, die sich aber auf diese Konserven ein bisschen spezialisiert haben. Und dass man das ein bisschen zusammenbringen würde, dass auch jeder Kleinbetrieb ist auch sein Handwerker, hat auch sein gewisses Ego und was ich mache, ist am besten. Und wenn man die Leute ein bisschen zusammenführen könnte und man würde denken, dann hätte man auch, könnte man gute Produkte noch produzieren, auch produktiver produzieren und könnte dann auch gegen die Großindustrie besser standhalten. Das ist noch so eine Meinung, die ich da mit einfügen wollte.
In der ersten Folge haben wir gesagt, man müsse Menschen motivieren, aufklären und vor allem mitreißen, um den Wandel in der Lebensmittelbranche zu erreichen. Genauso gilt das allerdings auch für die Hersteller, für die KMUs und die Startups. Darin liegt vielleicht sogar die größte Chance. Traditionsunternehmen und Startups haben zwar sehr ähnliche Herausforderungen, aber ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Möglichkeiten, diese zu lösen. Und sie können voneinander so sehr profitieren. Diese gemeinsame Stärkung könnte die Antwort sein, um den Wegfall des Mittelstandes auszubremsen. Aber es wird auch Lösungen aus der Politik brauchen. Im Zusammenschluss wird aber auch das leichter zu bewerkstelligen sein. Und damit füge ich jetzt plötzlich mal was Positives hier hinzu.
Ja, man glaubt's nicht.
Aber Josef, jetzt muss man ja sagen, Nutri United will das ja auch so ein bisschen sein. Ist das nicht vielleicht doch ein bisschen naiv?
Wenn es naiv wäre, wäre das schlimm.
Ja, bisher bist du ja mit deiner Naivität bei deinen Unternehmensgründungen ganz gut gefahren.
Lief ganz okay, ja. Also diese Leichtigkeit und diese Naivität, die hilft einem, so mit einem Lächeln und mit viel Positivität in eine neue Richtung zu gehen. Ja. Vielleicht täte uns Naivität, jetzt wo du das so ansprichst, eigentlich in dieser ganzen Transformation der Ernährungswende ganz gut, wenn wir diese Schwere, na, die Welt geht unter und es ist alles so schlimm, wenn wir das mal loslassen und sagen, okay, dann lasst uns mal gemeinsam, ja, freundlich im Ton, schauen, was wir denn zusammen machen können und zusammenschließen und für die Sache eintreten. Ich finde das wahnsinnig sympathisch.
Sympathisch auf jeden Fall, aber da schwingt ja auch so ein bisschen Idealismus mit.
Mhm.
Und da frage ich mich jetzt eben, inwiefern braucht es dann vielleicht auch die andere Seite, den Pragmatismus, um das denn wirklich zu schaffen? Und also was ist dann sozusagen, wie sieht das dann in der Realität aus?
Diese Naivität alleine funktioniert nicht, weil du siehst, wir haben ja auch noch einen Ausblick auf das Thema brachiale Exekution, also auf diesen wirklichen Fokus, Themen umzusetzen. Und die zwei Themen musst du verheiraten. Also die Naivität und die Leichtigkeit, neue Wege zu gehen. Und dann auch zu sagen, wenn ich meinen Weg gefunden habe, dann fräse ich dadurch. Und dann gibt es nichts, was einen aufhält. Diese Kombination hinzubekommen, die ist sehr, sehr wichtig. Und das ist ja fast ein Brückenschlag in eine neue Branche, Industrie, Welt, wenn du es ganz groß spannen willst. Und deswegen bin ich kein Fan von Idealismus, weil er Optionen nimmt. Und Idealismus hat die Gefahr, dass er ausschließend ist. dass er sagt, ich nehme, und wir sehen das leider gesellschaftlich gerade, ich nehme einen Teil der Gesellschaft nicht mit. Und ich persönlich glaube nicht, dass es dann hilft, wenn wir den Teil, die nicht unserer Meinung sind, dann einmal in der Woche beschimpfen. Das erhöht aus meiner Sicht nicht die Chancen, dass wir zusammenfinden. Und wir werden es aber nur gemeinsam schaffen. Und deswegen ist der Pragmatismus und die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, essentiell für die Gesellschaft, aber auch für das Erreichen der Ziele. Und deswegen möchte ich, dass wir als Unternehmen, als Beispiel, als jemand wahrgenommen werden, der immer die Hand ausstreckt und jemand sein, der einen Weg geht, der vielleicht nicht der richtige ist, aber der Antrieb dahinter ist der richtige. Und dass wir offen sind für Feedback, für Vorschläge, aber dass wir nicht aufhören werden, diesen Weg zu gehen. Und das ist der Ansatz, der sich für mich richtig anfühlt. Kombination aus Pragmatismus, Naivität und brutaler Fokus.
In deinem Buch Follow the Pain hast du auch geschrieben, dass du immer gewinnen willst.
Mhm.
Wie sieht das Gewinnen für Nutri United aus?
Zwei Facetten, über die wir schon kurz gesprochen haben. Zum einen ein in sich funktionierendes, profitables Unternehmen, das Generationen überdauern kann.
Das wäre dann sozusagen der pragmatische Teil.
Genau. Ja. Oder, wenn du willst, der ökonomische. Mhm. Aber ich möchte mit diesem Unternehmen Veränderung bewirken. Ich möchte so der Braveheart sein, der blau angemalt nach vorne schreitet, naiv, aber voller Energie. Und es wäre so schön, wenn viele uns folgen würden in der Industrie und wenn wir der Impulsgeber für ein verändertes Denken wären, dann wäre ich sehr zufrieden.
Okay, ich würde an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank an Matthias Fürl, an Klaus und Werner Grasmeer, an Govinda Thaler und Katrin Wickenhäuser-Egger für die ganzen Insights, fürs Mitsprechen in dieser Diskussion, die wir hoffentlich aufgemacht haben über das Thema Startups, kleine und mittelständische Unternehmen. Und nächstes Mal steigen wir dann nochmal ein bisschen tiefer ein, werden nochmal in der Komplexität der Branche ein bisschen breiter und schauen nochmal in das Thema Lieferketten, Landwirtschaft. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich nochmal so ein bisschen der Recap. Was, Josef, hast du aus dieser Folge mitgenommen?
Dass uns mehr vereint, als es uns trennt. Du hörst jemanden zu, dem Govinda, vegan, im Leben noch nie Fleisch gegessen. Ja? Und trotzdem ist er im positiven Sinne pragmatisch und hat dieselben Werte wie, wir haben es gerade gehört, jemand, der für Fleischwurst bekannt ist. Also so diese ganzen Familienbetriebe, diese Mittelständler sind offen, sie sind herzlich, sie sind so wichtig für die Gesellschaft. Und deswegen, als Positiver von uns beiden, muss ich hier echt lächeln, weil das alles total coole Menschen sind. Ja? Und die haben es verdient, dass sie weiter erfolgreich sein dürfen. Ja? Und deswegen an meiner Stelle nochmal die Einladung zu unserer Bustour. Ja? Fahrt da mal hin, liebe Politik, und schaut euch das an. Das ist das echte Leben. Ja? Das ist das echte Leben und das formt unsere Gesellschaft. Und das dürfen wir neben dem ganzen Wahnsinn, der in der Welt los ist, nicht vergessen, dass wir gesellschaftlich zusammenhalten müssen.
Ich muss aber auch sagen, ich gehe sehr positiv aus dieser Folge raus.
Finally. Huh?
Und ich freue mich auch auf unsere Diskussion, die wir wieder auf LinkedIn, bei deinem LinkedIn-Profil, Josef Brunner, schaut gerne vorbei, da gibt es wieder eine Diskussion, da bin ich auch sehr gerne dabei. Ich freue mich da sehr drauf. Ansonsten haben wir auch diese Folge ja nochmal mehr Einblicke in Nutri United als Unternehmen bekommen. Das ist ja hier nicht der Hauptfokus, muss man auch ganz klar sagen. Wer da aber mehr Infos zu haben möchte, auf der einen Seite gibt es auch für Nutri United natürlich ein LinkedIn-Profil, da kann man auch mal vorbeischauen. Und Josef, du bist auch noch Teil eines anderen Podcasts, und zwar in eine Podcast-Serie in einem anderen Podcast, könnte man im Grunde sagen, nämlich bei Startup Insider. Da wird sozusagen die Gründung, Aufbau von Nutri United, also die unternehmerische Seite vor allem, begleitet über mehrere Folgen. Also wen das interessiert, noch mehr Kontext zu NutriUnited und wie das alles denn tatsächlich unternehmerisch funktioniert, da gibt es da noch mehr Einblicke.
Schaut vorbei.
Und ansonsten gebt natürlich gerne eine Bewertung, abonniert den Podcast und falls ihr noch irgendwelche Infos haben möchtet, schaut in die Shownotes oder unter geschmacksfragen.com und wir hören uns dann zur nächsten Folge. Mal schauen, ob ich positiv bleiben kann. Bis dann.
Ciao, ciao.
Geschmacksfragen ist eine Produktion von Podstars bei OMR in Kooperation mit NutriUnited. Autor und Host Chris Su. Co-Host Josef Brunner. Projektmanagement Joyce van der Werf und Julia Hüter. Konzept Chris Su, Sarah Gerdes, Michelle Hense, Sophia Steinhuber und Tim Sohr. Content Management Lisa Schmidt und Tim Sohr. Aufnahmen, Produktion und Soundkonzept Lilly Hun, Chris Su und Selvi Carus. Jingle Chris Su. Marketing Greta Kastner und Hanna Gilwald. Executive Producer Carina Wanner. Und natürlich vielen Dank an all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Wenn euch Geschmacksfragen gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt, sowie auf dem LinkedIn-Profil von Josef Brunner und NutriUnited mitdiskutiert. Neue Folgen gibt es montags und donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.